Pro Minute wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am Existenzlimit. Das Klima kurz vorm Kollabieren. Die Erde im Ausnahmezustand.
Und die Menschheit sieht einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future on Air. Wir sind Fridays for Future Österreich und wir verwenden unsere Stimme. Hi, wir sind Alena,
Ted,
Fabi,
Cedric,
Emma
und Toni von Fridays for Future.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future on Air. Schön, dass du da bist. Heute wollen wir über ein sehr aktuelles Thema sprechen, und zwar über die COP26, auch bekannt als die Weltklimakonferenz, welche in den letzten Wochen in Glasgow in Schottland stattgefunden hat. Was genau die COP ist und vor allem, was die Verhandlungen dieses Jahr ergeben haben, schauen wir uns heute an. Hierfür haben wir uns auch diesmal wieder tatkräftige Unterstützung geholt, und zwar von der kenianischen Klimaaktivistin Ramina Polet und dem österreichischen Jugenddelegierten Michael Spiekermann, welche beide vor Ort bei der COP waren. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Michael, schön, dass du da bist. Magst du unseren ZuhörerInnen einfach mal sagen, wer du bist und was du so machst?
Hallo, danke für die Einladung. Ja, ich bin der Michael Spiekermann, ich studiere auf der BOKU Umwelt- und Bioressourcenmanagement, bin 22 und mache für Fridays for Future so ein bisschen die politische Arbeit. Was dazugehört, sind Vorbereitung von inhaltlichen Themen, Gesetzestexte durchlesen und versuchen, mit Politikerinnen und Politikern darüber zu sprechen, wie wir im Klimaschutz was weiterbringen können.
Ramina Polet ist eine Klima- und Umweltaktivistin aus Kenia. Sie nahm ebenfalls an der COP26 teil und ist vor allem bei Fridays for Future MAPA aktiv. MAPA steht für Most Affected People and Areas, also die Länder des globalen Südens, die verstärkt mit den Auswirkungen der Klimakrise zu kämpfen haben. Dazu zählt auch Kenia. Zum Zeitpunkt des Interviews war Ramina noch auf der COP und wir hätten es auch nicht gedacht, aber die Internetverbindung auf der COP war leider ziemlich schlecht. Das hat sich auch in den Aufnahmen des Interviews wiedergespiegelt. Daher haben wir das Interview verschriftlicht und, weil es leichter zu verstehen ist, übersetzt. In ihren Worten werden wir euch wiedergeben, wieso sie zur COP gefahren ist und wie wichtig diese Klimakonferenz eigentlich ist. Doch lasst uns nun tiefer in das ganze Thema eintauchen. Ramina und Michael waren also auf der COP. Bevor wir uns aber anschauen, was genau bei den Verhandlungen vor Ort rauskam, haben wir Michael gefragt, für was die Abkürzung COP eigentlich steht.
Also COP bedeutet Conference of the Parties. Es gibt verschiedene COPs zu verschiedenen Themen, zum Beispiel auch eine zu Biodiversität, weil das heißt ja im Grunde nur, dass alle Länder der Welt zusammenkommen, um über irgendein Thema zu sprechen. Aber interessanterweise ist COP meistens bei den Medien auch verstanden unter Klimaschutz-COP. Die gibt es jedes Jahr, die findet immer Anfang November statt und ist jedes Jahr in einem anderen Land. 2015 zum Beispiel in Paris, dann Katowice, es war jetzt auch in Madrid eine und jetzt eine in Glasgow in der UK, also Schottland.
Jedes Jahr gibt es also eine große UN-Klimakonferenz. Dort fahren alle Staaten der Welt mit Delegationen hin und verhandeln Maßnahmen, um den Klimawandel aufzuhalten. Es gibt aber nicht nur PolitikerInnen vor Ort, sondern auch NGOs und KlimaaktivistInnen aus verschiedenen Ländern. Jugendliche wie Ramina und Michael hatten die Chance, auch dieses Jahr bei der COP teilnehmen zu dürfen.
Und dort wurde heuer verhandelt über einige Themen, die noch offen geblieben sind in den letzten Jahren. Es hat einen Haufen Artikeln gegeben, die im Pariser Klimaabkommen drinnen stehen, die bis jetzt schon fertig verhandelt waren. Offen geblieben sind zum Beispiel Artikel 6. Da geht es darum, dass man einen Handel schafft, eine Möglichkeit mit Emissionseinsparungen, also Klimaschutzprojekten, zu handeln. Es geht darum, Regeln festzulegen, wie Treibhausgase berechnet werden in den verschiedenen Ländern. Es geht darum, Geld aufzutreiben, nämlich 100 Milliarden Euro pro Jahr, um im globalen Süden Klimaschutzprojekte und Klimawandelanpassung zu finanzieren. Dafür müssen die Länder im globalen Norden, die deutlich reicher sind, sorgen. Es gab auch Diskussionen für Loss and Damage. Loss and Damage ist der Fachbegriff für die Schadenszahlungen, die entstehen nach Klimakatastrophen. Und einige weitere Themen wurden auch auf der COP besprochen. Es gibt dort ganz viele technische Verhandlungen, wo man das teilweise so schwierig ist, dass man gar nicht verfolgen kann, um was es da eigentlich geht. Aber die großen Themen, die werden eben auch in den Medien kommuniziert. Und bezüglich Ergebnisse, ja, es schaut nicht so gut aus. Diese COP hat wieder nicht dazu geführt, dass wir weiterkommen in Richtung Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Es gibt signifikante Übereinkünfte von Staaten, die auch sinnvoll sind, aber vielleicht nicht ausreichen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Methanemissionen um 30% sinken sollen bis 2030. Es gehört dazu, dass die Wälder ab 2030 nicht mehr abgeholzt werden sollen. Da haben 100 Länder unterschrieben, auch die großen Länder mit viel Wald. Und zum Beispiel auch ein Phase-out von Verbrennungsmotoren bis 2035. Das sind alles wichtige Sachen. Aber es geht eben noch lange nicht so weit, dass wir 1,5 Grad einhalten und dass auch gesichert ist, dass die Staaten diese Ziele auch umsetzen.
Wie Michael eben angesprochen hat, wurde über ein Thema viel diskutiert, nämlich die jährlichen Zahlungen in Höhe von 100 Milliarden Dollar von dem globalen Norden an den globalen Süden. Nur kurz zur Einordnung. Länder des globalen Südens sind diejenigen, die früher als Entwicklungs- oder Schwellenländer bezeichnet wurden. Die Mehrzahl dieser Länder liegt in Afrika, Latein- und Südamerika sowie Asien.
Ramina hat uns dazu erklärt, dass die Länder des globalen Nordens sowie einige mächtige internationale Unternehmen mit Abstand das meiste CO2 in den letzten Jahrzehnten emittiert haben. Kenia hat beispielsweise einen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß von 0,4 Tonnen. Zum Vergleich, Österreich hat einen von 8,1 Tonnen pro Kopf. 2019 lag der Anteil des afrikanischen Kontinents an den weltweiten CO2-Emissionen bei nur 4%. Aber genau dort spürt man heute die Auswirkungen der Klimakrise bereits um einiges stärker als zum Beispiel in Österreich. Wenn man aber Kenia in den Statistiken über die Verschmutzung der Atmosphäre sucht, ist das Land kaum daran beteiligt. Da genau diese Länder jedoch bereits jetzt unter der Klimakrise leiden und gleichzeitig nicht die Hauptverantwortlichen sind, sollen durch die 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr Investitionen für Klimaschutz und Klimaanpassungsprojekte finanziert werden, um die Länder zu unterstützen. Ramina meinte zu der 100 Milliarden Dollar Vereinbarung, dass es, wie so häufig, ein leeres Versprechen sei. Denn das Versprechen der Staaten des globalen Nordens, bis zum Jahr 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar dem globalen Süden bereitzustellen, wurde auch in Glasgow dieses Jahr nicht eingehalten. Die Geldsumme, die Kenia angeboten wird, ist laut Ramina nur ein Bruchteil davon, was momentan einzelne Menschen ausgeben, um zum Beispiel privat ins All zu fliegen. Laut ihr könnte man mit diesem Geld 5, 10 oder sogar 100 Länder dabei helfen, Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren und somit etwas Gutes tun, anstatt nur an das eigene Vergnügen zu denken. Zwar sind die versprochenen Zahlungen gut und hilfreich, aber das große Problem daran ist, dass es keine einheitlichen Standards gibt. Jedes Land und jede Institution vergibt die Klimahilfen nach anderen Kriterien. Daher sind die Zahlungen an Länder des globalen Südens unterschiedlich hoch. Teilweise werden sogar nur Kredite vergeben, die am Ende von den betroffenen Ländern selbst zurückgezahlt werden müssen.
Jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Kannst du unseren ZuhörerInnen sagen, wie es denn überhaupt auf der COP aussieht? Und warst du bei den Verhandlungen dabei oder nur bei den großen Besprechungen? Und wie war dein Alltag so?
Also man steht in der Früh relativ bald auf, weil man aufs Gelände fährt und zuerst einmal durch einen Security-Check durch muss. Dann kommt man rein und das ist ein riesengroßes Gelände. Man kann sich es ein bisschen so vorstellen wie eine Messe, wo es Räume gibt mit Computern. Es gibt Räume zum Erholen. Es ist meistens sehr schön hergerichtet. Im Hauptraum zum Beispiel gab es eine Weltkugel, die von der Decke runterhing und sich langsam drehte. Die kennt ihr vielleicht von Fotos. Und wenn man dann weitergeht in das andere Ende des ganzen Gebäudekomplexes, dann gibt es dort die Verhandlungssäle. Die sind reserviert für einige wenige Menschen, die da auch rein dürfen zum Verhandeln. Grundsätzlich wäre es möglich gewesen, dass wir als Jugenddelegierte reingehen. Aber wegen Corona waren leider die Verhandlungen so beschränkt, dass von jedem Land nur 2 Personen teilnehmen durften. Deswegen konnten wir als Jugenddelegierte an keinen Verhandlungen in diesem Jahr teilnehmen und ganz vielen anderen Menschen ging es auch so. Auch Menschen von NGOs, die als Observer, das ist die Bezeichnung für Nicht-Party-Mitglieder, dort waren und das hat zu großen Verstimmungen geführt. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr wieder besser ist Und ja, die UK hat immer behauptet, es gibt 40.000 Menschen, die registriert sind für die Klimakonferenz und zugelassen. So viele hat es noch nie gegeben, aber in Wirklichkeit war es nicht so inklusiv wie sonst, weil eben die Verhandlungen sehr geschlossen waren. Man konnte nur einige wenige über den Livestream mitverfolgen. Es gibt auch ganz viele Medien vor Ort, die dann zwischen den Verhandlungssälen rumlaufen, Interviews machen und versuchen, die wichtigen Menschen vor Ort auch zu interviewen. Oft, wenn jetzt zum Beispiel Macron, also der französische Präsident, vorbeikommt, sind riesige Trauben von Menschen rundherum und die Reporter drängen sich gegenseitig fast weg, um ein Interview mit ihm zu bekommen. Das ist sehr merkwürdig und ähnlich schaut es auch aus, wenn Greta vor Ort ist.
Wie uns Michael also mitgeteilt hat, war die COP dieses Jahr leider recht exklusiv, was auch der Pandemie geschuldet war. So fanden viele Verhandlungen hinter verschlossenen Türen statt und konnten lediglich via Livestream verfolgt werden. Über einen weiteren Grund, wieso die COP dieses Jahr zu wenig inklusiv war, haben wir mit Ramina gesprochen.
Denn obwohl der COP-Präsident zuvor gesagt hat, dass dies die inklusivste COP aller Zeiten sein sollte, war es leider so, dass viele VertreterInnen des globalen Südens nicht vor Ort sein konnten. Doch eigentlich sind ja sie diejenigen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind und gleichzeitig am wenigsten dafür können. Zu den Schwierigkeiten, die die Menschen aus dem globalen Süden hatten, um überhaupt auf die COP zu kommen, meinte Ramina, dass es extrem schwierig war, Finanzierungen für die Reise und den Aufenthalt zu beantragen und schließlich auch zu erhalten. Eine Kombination aus der Covid-19-Pandemie, den Kosten für die Anreise und den Aufenthalt dort sowie anderen logistischen Problemen hat dazu geführt, dass viele der besagten Länder nicht auf die COP gehen konnten. Nach Angaben von Island Innovation hat ein Drittel der pazifischen Inseln angekündigt, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte der COP keine hochrangigen Delegationen entsenden konnten. Dabei sind sie, wie eben gesagt, diejenigen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind.
Da also schon sehr viele Länder der Welt unter den Folgen der Klimakrise leiden, war es auf dieser COP besonders wichtig, dass Fortschritte in Sachen Klimaschutz gemacht werden. Und hier kommt auch uns als Land Österreich eine wichtige Rolle zu. Denn wie Österreich auf der COP Einfluss nehmen könnte, das hat uns Michael mitgeteilt.
Einerseits kann Österreich auf der Klimakonferenz im Rahmen der EU verhandeln. Das heißt, Österreich kann sich im Vorfeld, nämlich ein paar Monate davor, bei der Positionierung der EU progressiv einmischen und versuchen, diese Position möglichst klimafreundlich und möglichst in Richtung Klimaschutz auszurichten. Ich hoffe, dass das die österreichische Regierung gemacht hat, allerdings weiß man das auch nicht so genau, weil es ein sehr untransparenter Prozess ist, wie die EU-Position zustande kommt. Wichtig dabei ist zu wissen, in der EU verhandeln die Länder auf der Klimakonferenz nicht alleine, wie alle anderen Staaten der Welt, die verhandeln alle alleine, sondern die EU tritt mit einer Stimme auf. Vorher wird festgelegt, was die Position ist, und dann werden die Verhandlerinnen und Verhandler mit einem langen Papier von Argumenten und Präferenzen in die Verhandlungen geschickt und müssen einfach nur versuchen, diese Präferenzen durchzusetzen. Das ist die eine Möglichkeit. Andererseits kann Österreich auch Klimaschutzprojekte im Ausland finanzieren. Da ist Österreich leider sehr schlecht im Moment noch aufgestellt. Wir haben nur ungefähr die Hälfte des Geldes aufgetrieben in Österreich oder stellen das zur Verfügung, dass ein fairer Anteil wäre, um 100 Milliarden Euro aufzustellen. Da haben wir auch die Ministerin Gewessler und den Bundeskanzler Schallenberg darauf angesprochen und keiner wollte so wirklich sagen, warum das der Fall ist, sondern es war immer nur das Argument, ja, wir haben letztes Jahr den Green Climate Fund, also einen Teil davon, erhöht. Aber im internationalen Vergleich, vor allem auch im Vergleich mit Deutschland, steht Österreich ganz schlecht da bei der Klimafinanzierung. Und drittens gibt es noch andere Möglichkeiten, wie Staaten im Ausland Veränderungen schaffen können. Zum Beispiel gibt es Staaten wie Deutschland und Dänemark, die ganz intensiv im Ausland dafür lobbyieren, dass Staaten aus der Kohle aussteigen, dass Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien verbessert werden, dass Entwicklungsbanken das Richtige fördern und nicht fossile Investitionen tätigen. Und da gibt es einen Haufen anderer Möglichkeiten. Und hier habe ich nicht das Gefühl, dass Österreich seine Ressourcen ausnutzt und ausreichend im Ausland auch sich einsetzt und lobbyiert.
Du hast von dem Gespräch mit Bundeskanzler Schallenberg und der Bundesministerin für Klimaschutz, Leonore Gewessler, gesprochen. Was habt ihr denn genau besprochen?
Das Gespräch mit Schallenberg war leider ein wenig enttäuschend. Ich habe das Gefühl, dass ich die Argumente schon von Dutzenden anderen ÖVP-Politikerinnen und Politikern gehört habe. Wenn man sagt, dass wir mehr machen müssen im Klimaschutz, dann kommt meistens als Antwort, dass wir als Österreich wenig tun können. Dabei habe ich gerade alle Möglichkeiten erwähnt, wie Österreich eben mehr im Ausland bewirken kann. Es ist oft auch ein anderes Verständnis von Dringlichkeit da und ein anderes Verständnis von Kompromiss. Sie sehen es meistens als großen Kompromiss an, wenn man der Wirtschaft oder Industrie mehr Kosten aufhalst sozusagen. Und da kann die ÖVP, wie wir ja wissen, gar nicht damit klarkommen. Deswegen ist meistens das Argument, wir brauchen einfach länger, wir müssen uns mehr Zeit für die Transformation nehmen, obwohl wir genau wissen, dass für das 1,5 Grad überhaupt keine Zeit bleibt, um uns in Ruhe damit auseinandersetzen zu können. Wir müssen das jetzt schleunigst umsetzen und sonst werden auch die wirtschaftlichen Folgen der Klimakrise enorm sein, nämlich auch für Österreich. Dieses verschiedene Verständnis ist schon frustrierend. Ich habe das Gefühl, dass sie wichtige Aspekte der Klimakrise nicht mitdenken und eigentlich noch gar nicht so wirklich verstanden haben, um was es geht. Wir haben auch angesprochen das Klimaschutzgesetz und gefragt, warum es immer noch fehlt. Und da war die Antwort des Bundeskanzlers, dass er der Meinung ist, das Klimaschutzgesetz ist gar nicht so wichtig, sondern eigentlich geht es darum, Maßnahmen umzusetzen. Das ist ein schöner Spruch. Alle fordern immer, auch bei der WKÖ, wir wollen Maßnahmen sehen und nicht nur irgendwelche theoretischen Gesetze festlegen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass wir eben genau ein Klimaschutzgesetz brauchen, damit die Regierung auch ins Handeln kommt. Das letzte Klimaschutzgesetz war so schwach, dass die Regierung ihre eigenen Ziele, die sie uns als Bevölkerung versprochen hat und im Gesetz festgelegt hat, einfach nicht eingehalten hat. Und warum schreibt man ein Gesetz, wenn die Regierung nicht selbst das Gesetz einhält? Warum werden Bürgerinnen und Bürger bestraft, wenn sie Gesetzesübertritte machen? Und die Regierung hat überhaupt keine Konsequenzen zu befürchten, wenn sie das Klimaschutzgesetz einhält. Das verstehe ich nicht und da kann man sich als Bundeskanzler aus meiner Sicht auch nicht rausreden. Deswegen brauchen wir ein starkes Klimaschutzgesetz, das auch festlegt, was denn passiert, wenn die Ziele verfehlt werden. Und das müssen unangenehme Dinge sein für die Bundesregierung, damit sie auch wirklich ins Tun kommt und Klimaschutzmaßnahmen umsetzt.
Dieses Jahr ist etwas passiert, was vorher so noch nicht geschehen ist. Und zwar ist Kohle das erste Mal im sogenannten Glasgow Climate Pact genannt worden, also im finalen Papier der COP. Was genau bedeutet das?
Es gibt, abgesehen von den Gesetzen, die dort völkerrechtlich verbindlich festgelegt werden, auch immer ein Vorwort, das sehr wichtige Bedeutung hat für die Klimakonferenzen. Und da stehen wichtige Commitments drinnen der Staaten, auf die sich alle Staaten geeinigt haben. In diesem Vorwort steht jetzt auch was drinnen zum Kohleausstieg. Wobei, da muss ich eh schon wieder zurückrudern. Anfangs wurde das Wort Kohleausstieg, nämlich auf Englisch Phase Out of Coal, in den Text reingenommen. In der letzten Minute der Verhandlungen, also am Samstagabend, haben dann Indien und China noch die Hand gehoben und haben gesagt, wir gehen da nicht mit, das ist für uns eine rote Linie. Wir wollen, dass dieses Wort abgeändert wird von Kohleausstieg auf Kohlereduktion, nämlich auf Englisch Coal Phase Down statt Coal Phase Out. Das ist eine sehr signifikante Änderung des Wortes, weil es heißt, dass wir nicht total aus der Kohle aussteigen wollen, sondern nur reduzieren. Und alleine dieses Bekenntnis könnte Milliarden von Tonnen CO2 mehr verursachen, dass wir das jetzt abgeschwächt haben. Auch wenn das natürlich jetzt noch nicht irgendwie verbindlich in ein Gesetz festgelegt wurde, aber diese Commitments haben auch ganz viel Bedeutung. Das geht auch nicht nur um die Kohle, sondern ebenfalls downgefaced werden sollten fossile Subventionen. Bei den fossilen Subventionen, also Geld, das die Regierungen dafür hergeben, dass fossile Projekte und Treibstoffe gefördert werden, gab es auch keine Einigung auf einen totalen Ausstieg. Und es wurden auch nicht alle fossilen Subventionen bekrittelt, sondern nur ineffiziente fossile Subventionen. Das wurde auch nachher noch in den Text rein reklamiert. Das heißt, wir haben hier zwei Beispiele, wie der Gesetzestext deutlich abgeschwächt wurde. Und das zeigt auch, dass die Staaten immer noch nicht wirklich sich dazu bekennen, was dringend notwendig ist, dass wir nämlich aus den fossilen Energieträgern aussteigen. Dennoch ist es das erste Mal, dass überhaupt das Wort fossile Energieträger, also Kohle, Öl oder Gas, in einem Gesetzestext der EU beinhaltet sind. Bis jetzt, auch im Pariser Klimaabkommen, steht immer nur drinnen, dass wir die Emissionen auf Null bringen wollen, allerdings nicht, dass wir aus fossilen aussteigen wollen. Und das ist so, wie wenn man sagt, man möchte mit dem Rauchen aufhören, aber nicht darüber spricht, dass man dann weniger Zigaretten rauchen soll. Also ist total ambivalent. Und deswegen ist es, glaube ich, zumindest mal gut, dass es jetzt im Text drinnen steht. Und wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren dann noch deutlich nachgeschärft wird in der Formulierung.
Neben den Delegierten und AktivistInnen sind auch noch ganz viele andere Menschen auf der COP gewesen. In den Medien hat man oft gehört, dass beispielsweise die Kohlelobby sehr präsent war. Wie präsent war sie denn wirklich?
Interessanterweise hat man von den fossilen Lobbyisten und Lobbyistinnen wenig mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dass die eher hinter verschlossenen Türen lobbyieren. Die Zahlen sagen, dass 503 Lobbyisten von fossilen Unternehmen vor Ort waren. 503, das ist mehr als alle Delegierten zusammen von den 9 Mitgliedstaaten, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind. Das heißt, hier gibt es eine deutlich unfaire Interessensverteilung, auch auf der Klimakonferenz gegen Klimaschutz.
Okay, lasst uns nun zu einem Fazit kommen. Ramina meinte, dass es zwar vereinzelt positive Ereignisse gab und viel im Vorfeld versprochen wurde, aber letztendlich nichts umgesetzt wurde. Sie hat auch gesagt, dass bei den vergangenen COPs nie das Gefühl erweckt wurde, dass sich wirklich etwas ändern wird. Dies hatte sie lediglich einmal, bei der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens 2015. Und leider ist es ihres Empfindens nach so, dass viele PolitikerInnen nach wie vor nicht begreifen, welch unfassbar große Schäden die Klimakrise bereits heute anrichtet. Schlussendlich hofft sie, dass nach der COP die Einbeziehung junger Menschen und derjenigen, die am meisten darunter leiden, weltweit zunimmt. Denn genau um das zu signalisieren, war es ihr ein Anliegen, an der COP teilzunehmen. Und da die Menschen in Kenia bereits jetzt von starken Überschwemmungen betroffen sind, ihre Häuser verlassen müssen und unter Dürren leiden, wird sie sich weiterhin, so viel wie sie nur kann, dafür einsetzen, damit das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird. Sie wird weiterhin streiken und laut sein, genau wie Millionen anderer Menschen mit ihr, weltweit.
In hunderten Staaten weltweit fanden Streiks statt, oder in hunderten Städten. Und zusätzlich war eben in Glasgow eine ganz große Demonstration, wo 130.000 Menschen, sind die Schätzungen, vor Ort waren. Es war ein unglaublich inspirierendes Gefühl. Es haben extrem inspirierende Menschen gesprochen und es war schön zu wissen, auch wenn innerhalb der Klimakonferenz die Politikerinnen und Politiker noch nicht verstanden haben, was es bedeutet, 1,5 Grad zu erreichen und warum das extrem wichtig ist, gibt es Mut, wenn draußen die Menschen extrem motiviert sind und Druck auf die Politik machen. Und ich stimme Greta gewissermaßen zu. Sie sagt, die Entscheidungen werden nicht innerhalb der Konferenz gefällt, sondern draußen. Ob wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können, hängt einzig und allein davon ab, oder nicht einzig und allein, aber zum Großteil davon ab, ob wir Menschen, die Zivilgesellschaft, Druck auf die Politik machen, weil es geht ja auch nicht nur darum, in Glasgow Vereinbarungen zu treffen, sondern auch diese in den Nationalstaaten dann umzusetzen. Und das müssen wir einfach durch Druck auf der Straße und über die Medien, auch in Österreich und allen Ländern, bewirken.
Und nun sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Erst einmal möchten wir Ramina und Michael ganz herzlich für ihre Zeit und Unterstützung danken. Lasst uns abschließend noch einmal kurz das Wichtigste zusammenfassen. Auf dieser COP wurden zwar einige positive Punkte erreicht, und zwar, dass die Methanemissionen bis 2030 um 30% gesenkt werden sollen und ab sofort weltweit das Ziel verfolgt wird, die Nutzung fossiler Energien stark zu reduzieren. Außerdem sollen Wälder deutlich stärker geschützt und aufgeforstet werden. Und des Weiteren verpflichten sich ca. 30 Staaten, ab 2035 Verbrennungsmotoren für Autos den Rücken zuzukehren. Aber wie auch Ramina und Michael uns mitgeteilt haben, reicht das noch lange nicht aus, um die Klimaerhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es muss mehr passieren von Seiten der Politik. Deshalb werden wir weiter laut sein und auf die Straße gehen. Egal ob in Kenia oder in Österreich. Für einen Erhalt unserer Lebensgrundlage. Ramina meinte hierzu:
I will make a brighter future for my generation. I want them to look at us, this current generation, and say, we did a good job.
In diesem Sinne wünschen wir dir alles Gute und bleib stark. Gemeinsam verändern wir die Welt. Und anschließend noch eine kurze Info. Wir haben unseren Sendungsrhythmus nun auf 4-wöchig umgestellt. Das heißt, wir hören uns wieder am 24. Dezember mit einer ganz speziellen Folge. Bis bald, mach's gut, alles Liebe und tschüss.